möchten dem Herrn die Ehre geben. Und ich mache das bei den Geburtstagen immer so, dass ich immer den Psalm lesen lasse, so alt wie man jetzt wird. Und diesen Psalm möchte ich lesen, Psalm 61. Das gilt auch Kersten, dir, der Chormeisterin. Auf dem Seitenspiel, Doris, das gilt dir, vorzuspielen dem Herrn vom David, König David. Und dann heißt es: Gott, höre mein Flehen, achte auf mein Beten. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist verzagt. Meins ist noch nicht gerade verzagt, aber trotzdem. Führe mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist, Ziele zu erreichen. Du bist meine Zuflucht, ein fester Turm gegen die Feinde. In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig, mich bergen im Schutz deiner Flügel, so wie eine Henne, eine Glucke. Und dann kommt Sela, ein Wort, das man nicht erklären kann. Pause, Atem. Pause, Luft holen. Denn du, o Gott, hast mein Gelübde gehört und denen das Erbe gegeben, die deinen Namen fürchten. Füge den Tagen des Königs noch viele hinzu, des Pastors, der Gemeinde. Seine Jahre mögen dauern von Geschlecht zu Geschlecht. Er thront ewig vor Gottes Angesicht, Huld und Treue mögen ihn behüten. Dann will ich allezeit deinen Namen singen und spielen und Tag für Tag mein Gelübde erfüllen. Dieser Gottesdienst ist so Sang- und Sing-Gottesdienst. Und wir wollen Gott loben und preisen und weiter Gott ehren. Amen. Dir allein gebührt die Ehre. Lass uns Platz nehmen. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Preis dem Herrn. Wir wollen ihn preisen, ihn anbeten, ihn rühmen und einfach weiter Gott die Ehre geben. Und dann wird es gut werden. Ich bin eigentlich auch dankbar für all das, was so in meinem Leben war. Wenn ich so zurückschaue, muss sagen, der Herr hat Gutes getan. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Nun, ich habe keine Gebrechen, aber ich danke Gott, dass er bis jetzt durchgetragen hat. Halleluja. Heute Abend möchte ich für mich selber predigen, für euch. Also, ich muss ja selber meine Predigt für mich selbst halten. Und das tue ich und möchte ich auch tun. Lebe weiter ein gesegnetes Leben. Von dem, das, was Gott angefangen hat. Ich darf eines sagen, gestern habe ich ein ganz schönes E-Mail bekommen. Mein ältester Enkel hat mir ganz freudig berichtet: Opa, ich möchte dir eines sagen, ich habe in dieser Woche die Geistestaufe bekommen. Das war für mich ein schönes Geschenk von meinem Enkel. Denn wenn ich so zurückdenke, mein Leben, bei mir war es auch irgendwo auf Pfingsten, kurz vor meinem Geburtstag, habe ich auch den Heiligen Geist bekommen, vor viele, viele Jahren. Kann ich nicht mehr zusammenrechnen. Ist auch gar nicht das Wichtigste. Ich weiß nur, was ich habe, was ich erlebt habe. Und so freue ich mich für meinen Enkel auch ganz besonders, dass er den Heiligen Geist bekommen hat. Und das ist auch was Schönes, wenn der Heilige Geist in der Familie bleibt. Ja. Denn die Bibel sagt, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und so viele, wie der Herr hinzurufen wird. Also, ich freue mich über die Segnungen des Herrn, denn das ist das Wichtigste. Nicht das Alter, ich möchte meine Jahre nicht nur mit, oder mein Leben nur mit Jahre füllen, sondern ich möchte meine Jahre mit Leben füllen, dass ich so viel wie möglich miterleben, mitleben und mitmachen kann und dann geht's weiter. Lebe weiter ein gesegnetes Leben. Ich möchte euch herzlich einladen. Zuerst einmal möchte ich allen Dankeschön sagen, die alles so beigetragen haben, dass der Tag, dass draußen Sonne scheint, dass ihr lieb wart, dass der liebe Gott mit euch gut meint, aber auch, dass die Atmosphäre in der Gemeinde gut ist und dass wir uns einfach so familiär hier fühlen dürfen und können. Ich möchte euch also einladen für den nächsten Gottesdienst, will nicht viel sagen. Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr, so ihr seid dabei. Lebe weiter ein gesegnetes Leben. Weißt du, der Gerechte ist gepflanzt wie ein Palmbaum am Wasser oder ja, wie ein Baum am Wasser und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Das ist also die Philosophie, die mein Leben bestimmt. Ich möchte also ein paar Gedanken auch in diesen Tagen oder in dieser Predigt hier rüberbringen, die mich in den letzten 40 Jahren beschäftigt haben, die mir was gegeben haben, die ich was gelernt habe. Ich möchte also so Revue passieren lassen, wie sieht mein Leben aus. Und letztes Mal zum Geburtstag hier, da fragte mich jemand an der Tür, wenn du noch einmal, nee, das hat sogar hier im Raum gefragt, wenn du noch einmal zu leben hättest, was würdest du anders machen? Und die Antwort war ganz prompt und ganz schnell, gar nichts. Ich würde genauso weiterleben wie bisher. Ich würde nichts anders machen. Denn wenn ich was anders machen würde, würde ich Gott ins Handwerk pfuschern. Gott hat einen Plan für mein Leben und da muss alles miterlebt, mitgenommen werden, ob es einem gefällt oder nicht gefällt. Ob es alles recht ist oder nicht recht oder Umwege, auch die Umwege gehören zu den Wegen Gottes. Also ich würde gar nichts rechts machen, nichts anders machen, überhaupt nichts. Ich würde genauso weiterleben wie bisher. Und deshalb auch die Botschaft, Verlängerung vom letzten Geburtstag auf diesen Geburtstag, lebe ein gesegnetes Leben weiter. Denn unser Leben ist wie ein Endlosformular. Und wenn ihr wisst, was das ist, da wird einfach geschrieben und es ist immer Papier da. Und wenn fast ausgeht, dann wird es wieder neu angesetzt und dann geht es wieder die nächste Schachtel. So, jetzt vor mir liegt eine Schachtel von 365 Seiten. Fürs nächste Jahr so Endlosformular. Und das ganze Leben ist ja ein Werden. Manche Leute sagen, ich bin gläubig geworden. Ich habe mich bekehrt. Wenn ich so mein Leben zurückschaue, ich habe nur das alles vertieft, verinnerlicht, was schon alles da war. Vor Grundlegung der Welt hat Gott etwas in mir hineingelegt, das habe ich bloß nicht gewusst, nicht entdeckt, nicht erkannt. Und so Stück für Stück vertieft. Jemand, der evangelisch, katholisch war oder freikirchlich war oder auch gar nichts war, du hast deinen Glauben vertieft im gewissen Sinne. Du bist gewachsen, du bist innerlich geworden, du hast du dir selber gefunden. Und das ist also eigentlich, mach weiter genauso wie bisher. Das ist vielleicht für manche fromme Paradoxes, was ich sage, oder schockierend, aber ich will den Beweis antreten. Dein Leben ist von Gott aus gesehen ein Endlosformular. Ein Segen nach dem anderen. Eine Herrlichkeit nach der anderen. Und wir gehen nach der Bibel von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. All das gehört in dem Paket deines Lebens oder meines Lebens. Der Gesegnete ist ein von Gott berührter, ein von Gott begnadigter und beschenkter Mensch, das ist ein Gesegneter. Gott hat dich einmal harponiert und dann laufst du nicht mehr weg. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist also, wie Gott uns festgemacht hat. Wir sind also eigentlich in diese Welt gekommen, von Gott festgemacht. Du kannst nicht weglaufen, selbst wenn du möchtest. Der Gesegnete ist ein von Gott berührter, begnadigter, geliebter, gerufener, berufener Mensch. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht gewollt, aber Gott hat dich gewollt. Und ich habe dich gehalten bei deinem Namen und bei meinem Namen und führe auf rechter Straße um seines Namens willen. Also der Name Gottes, dein Name, spielt irgendwo eine ganz große Rolle. Du bist ein von Gott geführt und wenn ich mein Leben anschaue, ich bin auch von Gott geführt. So wie eine Schachfigur. Weißt du, du wirst da platziert und dort platziert und dort platziert. Du kannst wollen, so viel du willst, aber der Schachmeister, unser lieber Gott, der platziert uns da und dort. Und du sagst, warum bin ich dahin geraten? Gott weiß warum. Weil er den Teufel durch dich schachmatt machen möchte. Oder weil er in eine Falle ihn locken möchte. Wie auch immer. Gott ist immer einer, der über einen wacht, einen verfolgt. Und Gott ist immer wieder, selbst wenn du vom Weg abkommst, deshalb von der Vergebung war es auch gut, dass ihr gesungen habt, wenn wir vom Weg abkommen, Gott bringt uns immer wieder auf die Segensspur. Und wie oft ist man so ausgerutscht, Böschung runter. Man hat zu weit sich ans Bankett gewagt und war nicht befestigt und dann plötzlich bist du eingesackt oder von der Spur abgekommen. Und immer wieder hat der liebe Gott, und das ist Gnade, dich und mich und uns auf die Segensspur gebracht, so Segenskorrekturen vorgenommen. Johannes, du bist nicht ganz gerade, also du musst ein bisschen so rüber. Kurskorrekturen, Segenskorrekturen. Und das hat der Herr alles immer wieder im Lauf der letzten Jahrzehnte in meinem Leben getan, so Korrekturen vorgenommen. Und es ist gar nicht so schädlich und gar nicht so schlimm, so Korrekturen zu erleben und zu erfahren. Glaubende Menschen, und das ist meine Philosophie, eine meiner Philosophien, die geben sich nie auf. Die kommen immer irgendwie hoch im Namen Gottes. Die Bibel sagt, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte kapituliert nicht. Der Gerechte resigniert nicht. Das ist der Gerechte. Wenn du mit Gott in Ordnung bist oder glaubst zu so sein, dann immer wieder bringt der Herr dich auf die rechte Bahn. Immer wieder. Wir sind also von Gott für das Leben angelegt, nicht zum Sterben. Also wenn jemand so sein Testament macht oder sein Grab kauft oder schon den Bestatter bestellt, Wir sind nicht dazu angelegt. Wir sind zum Leben angelegt. Vorwärts zu gehen, vorwärts zu schauen und vorwärts zu denken und vorwärts zu handeln, was es auch immer heißt. Zum Leben gehört, dass man sich vom Alten löst. Und je schneller, je früher, desto besser. Soll ich vom alten Plunder. Und ich weiß nicht, wie viel Plunder du zu Hause hast, so in deinem Leben, das mitnehmen und das mitnehmen. Entmiste mal so ein Stück weit. Das gehört zur Befreiung, zur Erlösung, zu entmisten. Ich vergesse, was da hinten ist. Und das ist, was ich in meinem Leben ein Stück weit gelernt habe. Also ich gebe meine Lektion ein Stück weit euch weiter. Ich vergesse, was da hinten ist. Vergesse die Kirche, vergesse Heilbronn, vergesse Stuttgart, vergesse. Und eines Tages muss ich sogar die Welt vergessen und verlassen und mich nach vorne konzentrieren. Ich vergesse, was da hinten ist. Vergiss deine Niederlagen, das ist am besten, dass du gar nicht mehr dran denkst, was da alles passiert ist. Vergiss die verlorenen Schlachten. Das, was ich hier heute Nachmittag bringe, steht auch in den Proklamationen drin, dass ich ein Stück weit verarbeitet habe. Ich möchte dir einfach Mut machen, vergiss, was hinter dir ist. Dann lebst du viel freier, hast du die Hände frei, kannst paddeln, kannst nach vorne schwimmen, nach vorne gehen. Also was würdest du ändern? Gar nichts. Ich würde mich Gott hingeben und sagen, hier bin ich, Herr. Mach mit mir, was du willst. Ich bin bereit, und zwar jeden Streich mit dir zu machen. Ich bin bereit, jede Dummheit mit dir zu machen, Herr. Ich bin bereit, in die Höhe zu gehen, auch in die Tiefe. Ich bin bereit, zu tauchen, abzutauchen, in die Stille zu gehen, in die Wüste zu gehen. Aber ich bin bereit, auch mit dir in den Himmel zu fliegen. Ich bin bereit. Mach mit mir, was du willst. Also gar nichts ändern, sondern sich einfach nur Gott zur Verfügung stellen. Hier bin ich, Herr. Das ist immer, wie Gott Menschen berufen hat. Hier bin ich. Wenn er jemand braucht, sagt, wer kann das, wer will das, wer ist bereit, ist es gut, wenn man sagt, Herr, ich bin ich, ich probiere es. Also wenn niemand macht, ich mach's. Ich bin bereit. Ich möchte Optimismus verbreiten. Das ist also meine Aufgabe. In dieser Welt gibt es so viel Pessimismus und negatives Zeug. Optimismus ist das, was die meisten Menschen von Haus aus haben. Sie schauen immer nach vorne, sie wollen immer leben, sie wollen immer Erfolg haben, Optimismus und so weiter. Die meisten Menschen, die ich je getroffen habe in meinem Leben, die sind nicht Pessimisten, die sind Optimisten. Kämpfen, ich muss da durch. Aber die wenigsten tun es. Von Geburt aus, wir sind veranlagt, positiv zu sein, Optimist zu sein, aber die meisten wählen Pessimismus, weil es leichter ist, nichts zu machen. Die Dinge schleifen zu lassen, den guten Kampf des Glaubens nicht zu kämpfen, sich nicht anstrengen. Bergab geht's von selber, aber bergauf, du musst was tun. Da muss ich anstrengen. Also wir können uns entscheiden, was wir wollen. Ich habe mich entschieden, ich will leben. Ich will mit Gott leben. Ich will vorwärts leben. Und wenn ich schon falle und ich fallen muss, manchmal müssen wir fallen, dann lieber nach vorne. Da bin ich 1,70 Meter weitergekommen. Und dann rappel ich mich wieder auf und dann geht's wieder 1,70 Meter weiter. Und so, wir fallen, aber wir stehen auf. Und wir sollten auch das begreifen, zum Laufen gehört das Fallen. Wer nie gefallen ist, der weiß nicht, was Stehen ist. So, Optimismus. Du hast die Wahl, positiv und negativ zu sein. Du kannst an den Alten festhalten und dann schleppst du einen ganzen Zug hinter dir her. Oder du kannst sagen, ich löse mich von der Vergangenheit. Gott hat uns als Optimisten geschaffen, der Teufel möchte uns zu Pessimisten machen. Ein Optimist ist immer ein Mensch, der sagt, die Welt, in der ich lebe, ist die allerbeste Welt. Also wenn ich nochmals zu leben hätte, ich würde genau in Berlin leben, ich würde genau Nazareth-Kirchstraße 51 besuchen, ich würde genau das tun, was ich tue im Augenblick. Das ist ein Optimist. Optimist kommt aus dem Lateinischen und heißt das Beste. Der sucht das Beste, der will das Beste. Optimisten sind hoffnungsvolle Menschen, die glauben und vertrauen. Also das möchte ich auch immer wieder tun, das tue ich auch immer wieder. Ich weiß, Gott ist ein zuverlässiger Partner, deshalb ich brauche nichts anderes. Ich habe irgendwo in meinem Leben eine Entscheidung getroffen. Ich habe einmal, wenn ich heirate, meine Entscheidung getroffen. Das ist eine Entscheidung. Die zweite Entscheidung oder die wichtigste Entscheidung meines Lebens war, ich will mit Gott gehen. Und seitdem habe ich keine anderen Entscheidungen mehr getroffen. Das alles andere sind nur Folgeentscheidungen dieser einen Entscheidung. Ich will mit Gott zusammen durch dick und dünn gehen. So, ich sehe immer positiv, also auch wenn die Dinge noch so schwarz und so dunkel und so düster sind, wir kommen da durch. In meinem Leben habe ich nur ein einziges Mal, und da heule ich heute noch, ein einziges Mal eine Niederlage erlebt. Und das war, wir sind in der Schweiz einen ganz hohen Pass raufgefahren und plötzlich, ja, Winter, noch gute Reifen, aber meine Reifen, der Schnee wird immer größer und größer. Und meine Frau sagt, also wir kommen über diesen Pass nicht durch. Und ich habe umgedreht. Und es tut mir heute noch weh. Umgedreht. Eigentlich sollten wir nicht umdrehen, wir sollten durchziehen. Wir sollten, und dann habe ich hinterher später gemerkt, das sind nur noch 200 Meter. Und bei diesen 200 Metern gebe ich auf. Und dann geht es bergab und auf der anderen Seite scheint die Sonne. Aber auf meiner Seite war Schnee und Gestöber. Und wir, kurz vorm Ziel. Und wie oft machen wir das, dass wir kurz vorm Ziel, 200 Meter. Später habe ich die gleiche Strecke nachgeguckt. Und genau an dieser Kurve und nach der Kurve kam das andere Land. Dann war die Rheinebene. Und da hat die Welt anders ausgesehen. Aber kurz vorher, wir geben auf. Wir schaffen nicht mehr. Wir schleudern schon. Und wenn das dann in den Abgrund geht, okay, nicht schwarz sehen, nicht zurückschauen, die verlorenen Niederlagen vergessen, ich sag's jetzt hier. Aber das zu verarbeiten, das war eine Lektion. Weißt du, meistens, und wann kommt der Teufel, wann sollst du aufgeben? Kurz vorm Ziel. Kurz vorm Ziel. Das war für mich eine Lektion. Wenn du irgendwie schon so weit gegangen bist, du musst nämlich die gleiche Strecke, die mussten wir im Schnee zurückfahren, die war genauso schlimm als noch die letzten 200 Meter. Also der Weg ist nicht besser und leichter zurückzugehen, als jetzt noch die paar Meilen oder ein paar Meter darauf zu fahren. Getrost und furchtlos sein, das ist so eine optimistische Einstellung. Immer positiv sein, guten Mutes sein, furchtlos. Furchtlos. Was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, wenn? Ein optimistischer Mensch hat immer Ideen und Ideen, ich habe eines entdeckt in meinem Leben, Ideen, Gedanken, Glauben, Visionen, Träume, sind stärker als Körperkraft. Ideen, Visionen, Gedanken sind stärker als Körperkraft. Und du kannst mehr bewirken mit Ideen, mit Gedanken, als mit Körperkraft. Und das erlebt man immer wieder. Menschen ohne Vision, die drehen sich nur im Kreis. Der Segen Gottes, wenn du den Segen Gottes über dein Leben weißt, dich kann niemand und niemand nichts aus der Bahn werfen. Also lebe das Leben eines Gesegneten. Du wirst getragen wie von einer Welle. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Gesegnete bleibt auch in der Krise gesegnet. Ich denke nur an Abraham. Wie viele Krisen müssen Heilige durchmachen? Und sag nicht, dass du, wenn du fromm bist, dass du keine Krisen mehr durchmachen musst. Ich habe eine ganze Menge Krisen gehabt, habe und werde noch haben. Bin mir guten Mutes und zuversichtlich. Aber in dem allen überwinden wir weit. Wir haben einen Gott, der uns zur Seite steht. Glücklich ist nicht, wer so glücklich sich den anderen vorkommt. Guck mal, du strahlst, du bist immer zuversichtlich, du bist immer und so weiter. Nein, glücklich ist der. Und das ist, was ich jetzt entdeckt habe. Nicht, was andere über einen denken, sondern was du selbst über dich selber weißt. Über dich selbst fühlst. Ich bin glücklich, ich bin geborgen, ich bin getragen, ich bin gesegnet. Ich bin in der Hand Gottes und mich kann niemand und darf niemand aus der Hand Gottes reißen. Wer sich selber sagen kann, ich bin gesegnet, der ist gesegnet. Deshalb möchte ich diese Predigt für mich selber halten. Lebe das Leben eines Gesegneten. Bleib gesegnet. So, bleib gesund. Das ist genau das Gleiche. Wer gesegnet, bleib gesund. Oder bleib geistlich. Oder bleib göttlich. Oder bleib kindlich. Nicht dumm, sondern kindlich. Einfällig. Einfach glauben, ich vertraue meinem Vater im Himmel. Ein Optimist im biblischen Sinne, der hat immer Freude. Die Chinesen sagen, eine Freude vertreibt 100 Sorgen. Eine Freude, du brauchst etwas, worüber du dich freuen kannst. Und wisst ihr, meine Freude ist der Herr. Das ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Eine Freude vertreibt 100 Sorgen. Und ich möchte sagen, wenn die Chinesen das schon sagen können, von ihrer natürlichen Freude, wie viel mehr wir als Kinder Gottes. Die Freude am Herrn vertreibt 1000 Sorgen, 1 Million Sorgen. Du musst nur an Gott glauben. Gott als seinen Ratgeber haben, sagen, Vater, was würdest du machen? Wie würdest du dich da verhalten in dieser Situation? Wie würdest du reagieren? Das sind also diese Tricks, die ich verwende. Ich frage immer so als Stellvertreter Gottes auf Erden, Vater, Gott, Jesus, Heiliger Geist, was würdest du hier jetzt machen? Ich weiß dann, und dann weiß ich automatisch in diesem Moment, ja, das würde Gott machen. Und deshalb kann ich dann Gott überlassen, er wird es sonst so machen. Was würdest du in dieser Situation machen? Spiel mal den Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Muss nicht Papst sein, sondern einfach kindlich. Vati, was würdest du machen? Mutti, was würdest du machen? Frag mal schon ganz natürlich im Sinne und du wirst erstaunt sein, was für verblüffende Ideen, Gedanken kommen, um das gesegnete Leben zu ehren. Du sollst Vater und Mutter zu leben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Frag, was würde deine Mutter in dieser Situation tun? Was würde dein Vater, ob sie leben oder nicht leben, das spielt keine Rolle. Was würden sie jetzt in deiner Situation tun? Und sie haben die Weisheit Gottes. Deshalb fang an, mal anders zu denken. Lebe das Leben eines Gesegneten. Auf dass du lange lebst, heißt es bei diesem Gebot, und dir wohlgehe. Und es geht dir wohl, wenn du deinen Vater und deine Mutter fragst, was würdest du machen? Gott, was würdest du machen? Heiliger Geist, Jesus, was würdest du machen? Gewiss, er würde dann sagen, ich vergebe, ich trage es nicht nach. Wir haben es ja gehört. Bitterkeit ist was ganz Schlimmes. Das frisst deine Gebeine, das frisst deine Gelenke, das frisst deine Nerven. Und deshalb lass los, was du loslassen kannst. Du kannst sowieso nichts mitnehmen in der Ewigkeit. Optimistische Menschen besitzen zwei grundsätzliche Lebenseinstellungen. Sie haben Kontrolle über sich selbst und über ihr Leben. Das habe ich nicht von Anfang an gehabt. Zwar, ich war sehr selbstbewusster Mensch, aber ich musste nach und nach lernen, im Glauben mich umpolen. Ja, ich habe auch alles schwarz gesehen und war auch sofort gleich gekränkt und so weiter. Aber ich habe anhand von Gebet, anhand von positiven Bekenntnis gelernt, Kontrolle über meine Gedanken zu bekommen, über mein Leben zu bekommen. Und wenn ich das regelmäßig mache, ich habe immer ein Stück mir vorgenommen, heute und das 20 Tage lang, vorgesagt, vorgebetet, dem Herrn vorgetragen. Zum Beispiel um den Empfang des Heiligen Geistes. Ich habe wochenlang gebetet und wochenlang nur Apostelgeschichte 2 gelesen. Ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jetzt kommt Pfingsten. Ich möchte voll Heiligen Geistes werden. Ich möchte das erleben, was Petrus dort erlebt. Ich möchte nicht mehr dieser feige Johannes Matutis sein, sondern ich möchte jetzt dieser mutige Petrus Simons Sohn sein. Ich möchte diese Verwandlung. Und ich muss sagen, ich habe vielleicht 3-4 Wochen nichts anderes wie Apostelgeschichte 2. Herr, das ist es, was ich brauche, was ich haben muss. Und ich lass dich nicht in Ruhe, bis ich das nicht habe. Und dann plötzlich kam der Tag der Pfingsten. Aber es war irgendwie kurz davor, wahrscheinlich auch mein Geburtstag. Ich denke, es war ein schöner sonniger Tag. Und abends spreche ich in anderen Sprachen, freue mich im Herrn, bin gesegnet, so wie mein Enkel jetzt. Und da sind 10 junge Leute erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Ich freue mich riesig, dass euch und euren Kindern diese Verheißung gilt. Wir dürfen es einfach annehmen, das ist für unsere Familie, das ist für dein Haus, denn wir sollen ja gerettet werden. Das ist das Erste, sie haben also Kontrolle über sich und ihr Leben. Und das Zweite, sie sind fähig, sie sagen, ich bin fähig. Sie sind fähig, in kleinen Schritten anzupacken und anzugehen. Gott hat die Welt nicht in einem Tag geschaffen. Er hat 6 Tage dazu gebraucht und ist bis heute noch nicht mal ganz fertig. Und so weiter. Warum willst du alles auf einmal packen? Schritt für Schritt in Salamitechnik. Und zwar in kleinen Schritten, so dass du das fassen kannst. Wer an Gott glaubt, das ist jetzt, was ich dir weitergeben möchte, der darf sich nicht an seinem Los festhalten. Ach, da sind wir jetzt hineingerannt. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Und selbst in der dunkelsten Stunde steht dir ein Engel bei, wie beim Paulus auf der Überfahrt. Apostelgeschichte 28. Du darfst dich mit deinem Los nicht abfinden. Mit deinem Schicksal. Oder dir verloren vorkommen. Also jetzt ist alles bankrott. Das ist alles futsch. Fang bei Null wieder an. Abraham hat öfters bei Null anfangen müssen. Hiob hat sogar war im Koma, war tot, hat alles verloren, alles abgebrannt, alles geraubt. Hat mit Null angefangen, neu anfangen. Wir fangen neu an. Und besser ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Neu anfangen, also sich nicht aufgeben oder hoffnungslos vorkommen. Nichts ist schlimmer als die Hoffnung zu verlieren und aufzugeben, was bei uns ist Hopfen und Malz verloren. Nein, ich bin erst ein richtiger Christ geworden. Ich will nur ein bisschen so aus meinem Leben plaudern, damit ihr wisst, wie man ein richtiger Christ wird. Ich kam in der Gemeinde und ich hatte so Koteletts, Elvis Presleys Zeit war damals, so Koteletts und Klimbimder und bunte, breite Krawatte, so poppig wie nur möglich. Dann höre ich, wie zwei Älteste sich über mich unterhalten. Und ich war so neugierig, habe ich mich weggedreht, aber ich habe hingehört, was sie unterhalten. Da habe ich gesagt, bei dem Jungen da ist Hopfen und Malz verloren. Als ich das hörte, die geben mich auf. Bei dem ist, also der wird nichts mehr. Also auf Deutsch gesagt, er sagt, Leute, ich werde es euch beweisen. Du musst eine negative Information nehmen und aufgreifen und sagen, nein, die werden nicht recht bekommen. Und du sollst dem Teufel, dem Negativen, dem Pessimismus kein Recht geben. Und genau das Gegenteil. Und er sagt, und ich werde zeigen. Und was passiert? Derselbe Mann begegnet mir auf der Straße, ich verteile Traktate, der einer der Ältesten. Der bringt mich vor Gemeindekadi. Und was so alles ist. Und später begegne ich, nach vielen Jahren begegne ich und sage, bist du nicht der und der in der Baptistengemeinde, dort wo ich in München war? Bist du nicht der und der? Da sagt er, weißt du, ich bin auch hier nur zu Gast. Wir sind jetzt in einem charismatischen Kreis. Aber zuerst Ärger gemacht, weißt du, zuerst einem das Wasser abgedreht und zuerst einmal gesagt, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Und dann später, weißt du, Gott geht mit jedem so seinen eigenen Weg. Und mischt die Karten auf seine eigene Art und Weise und spielt auf seine eigene Art und Weise. Also gib dich nie auf und lass dich nicht von anderen aufgeben. Das ist das Schlimmste, wenn du andere hörst und die geben dich auf und du sagst, nee, Leute, ich lebe mein Leben und ich gestalte mein Leben. Die Bibel sagt, erhebet eure Häupter. Also nicht, oh Gott, ich kann nicht, oder wenn du von der Beerdigung kommst, läuft nichts. Oh Herr, verstehst du so? Erheb dein Haupt, du bist gleich größer. Kopf hoch steht in der Bibel so oft. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Die Erlösung kommt nicht, solange du nicht Kopf hoch hältst, stramm stehst. Solange du nicht eine Haltung einnimmst, erhebet eure Häupter. Um Kopf zu erheben, musst du eine körperliche Haltung einnehmen. Viele haben das verlernt, deshalb sind sie Pessimisten. Nimm eine Haltung ein, vor deinem Spiegel stell dich hin und sag so, Kopf hoch. Erhebe dein Haupt, deine Erlösung steht vor der Tür. Das Wunder steht vor der Tür, du musst nur die Tür aufmachen. Dein Herz öffnen. Wer nach oben schaut, erhebe dein Haupt, der sieht Gott von Angesicht zu Angesicht. Der hat nur die Sterne, Sonne und die Herrlichkeit, den offenen Himmel, da die Weite. Aber wenn du nach unten siehst, siehst nur Geschmeiß, nur Dreck, nur Plunder, nur Vergängliches. Optimisten leben länger, denn sie überleben die Pessimisten. Das sind Optimisten. Sie gehen Risikos ein. Komme ich um, so komme ich um. Esther. Also ich möchte hier so viele Beispiele dir bringen, wie nur möglich, aber die Zeit reicht mir nicht dazu. Ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt alles andere, diese Folgeentscheidung. Gott hat mich erlöst. Mehr kann ich auch nicht kriegen als die Erlösung. Erhebt dein Haupt. Du bist erlöst, du bleibst erlöst. Und Gott sorgt dafür, dass du die Erlösung erlangst. Und ich bin jetzt da heute und ich bin ja immer wieder, wo ich auch hingehe, ich bin immer nur da, meine Erlösung zu vertiefen, zu verinnerlichen, zu vergrößern, noch erlöster. Kannst du noch erlöster sein, als du bist? Paulus sagt, dass wir dahin kommen zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also, dass wir so erlöst werden, dass wir nur noch Jesus sehen und 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 sonst niemand mehr sehen wollen und können. Dass die Welt so weit weg von uns ist, dass die alle Menschen nur so wie Zwerge erscheinen oder wie Streichholzschachteln. Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Überlegenheit, der Besonnenheit. Gott gab uns einen anderen Geist. Wir, die Erlösten, haben einen anderen Geist. Und ihr habt es begriffen. Und das begreife ich immer mehr und mehr. Du bist erlöst, du darfst dich nicht gehen lassen. Und wenn du dich gehen lässt, fällst du wieder zurück, da wo du herkommst. Und nichts ist schlimmer als Rückfall. Durch den Glauben an Gott entdecke ich meine inneren Fähigkeiten. Und ich habe gesagt, Ideen, Geist und Gedanken sind mächtiger und stärker als die Körperkraft. Das, was im Kopf ist, das bewegt die Welt. Nicht, was du in den Muskeln hast. Dazu brauchst du nicht viele Muskeln. Das kannst du mit einem Knopfdruck unter Umständen bewirken. Die Idee, ich vergeistige meine Fähigkeiten und sage, Herr, mit dir kann ich über die Mauern springen. Wo gibt es die Mauern? Wo sind die Mauern? Und vielleicht fängst du, ich weiß nicht, ob du so Hochstabspringen schon gemacht hast, aber in der Schule mussten wir machen. Und da wurde die Latte immer höher. Und genau das ist, was Gott auch in deinem und meinem Leben wirkt. Er hebt die Latte immer höher. Du kommst aus 1,10 Meter, es kommt 1,15 Meter, 1,20 Meter. Und es geht immer höher. Und Gott erwartet jedes Mal, dass du etwas höher kommst, etwas mehr bewirkst und erreichst in deinem Leben. Ich vergöttliche meine Fähigkeit. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Nicht nur mit meiner Kraft, sondern mit der Kraft Gottes. Plötzlich springst du hoch und die Schwerkraft verlässt dich. Und wenn ich so diese Hochstabspringer sehe, wie die dann springen, 5 Meter, da geht mir die Spucke weg. Du siehst, was die Leute, aber das haben sie nicht geschafft von heute auf morgen, das ist ein harter Training. Wer also 5 Meter springen möchte, im Hochstab oder wie auch immer, der muss trainieren, 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 trainieren und nochmals trainieren. Und er fängt bestimmt auch bei 1 Meter an. So, vergöttliche, verinnerliche deine Fähigkeiten, deine unterbewussten, verborgenen Fähigkeiten und in uns stecken Talente. Ich bin also erstaunt, was der Chor alles singen kann und ganz schön und fesch, sauber angezogen. Ja, also es war toll. Also wir geben den Chorleuten einen Applaus. Die haben es wirklich toll gemacht, auch wenn es nur Werktag ist und mitten unter der Woche. Ich finde es, die Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten, in uns stecken diese kreative Fähigkeiten, aber weil du nichts tust, fängst nichts an. Bewegst nichts in der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Plötzlich habe ich gemerkt, als wenn ich angefangen, Dinge zu tun, die Gott mir befohlen hatte, du, das klappt, du bist gesegnet. Das klappt. Das ist es. Das klappt. Und plötzlich weißt du, ich bin von Gott gewollt, ich bin einzigartig, einmalig. Das, was ich kann, kann wahrscheinlich niemand. Und das gibt dir ein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Weißt du, wenn du deine Identität vor Gott findest, deine Identität, wer bist du? Wo kommst du her und wo gehst du hin? Und darum kannst du nur positiv reagieren, weil du dich auf dich selbst verlässt. Und das mache ich. Ich verlasse mich auf mich selbst, auf mein inneres Ich, denn das ist das Ebenbild Gottes. Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns, seit Pfingsten, seitdem der Heilige Geist in uns wohnt. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb freue ich mich riesig, dass bei meinen Enkeln anfängt zu wirken. Werdet voll Heiligen Geistes. Gott hat dich und mich nur etwas niedriger gemacht wie sich selbst. Also wir sollen diese göttlichen Kräfte freisetzen in unserem Leben. Dein Leben hängt sehr stark davon ab, wie du auf Gott reagierst. Du bist negativ, Gott ist positiv. Und jetzt kommt er in dein Leben, greift in dein Leben ein und spricht und sagt dir etwas und so weiter. Und auf deine Reaktion, akzeptierst du ihn, nimmst du ihn an, sagst ja, Herr, mit dir lebe ich, mit dir sterbe ich, für dich mache ich alles. Diese Reaktion auf Gott. Und als ich Kind Gottes wurde, ich denke nur an diese Stunde, es war einer der schönsten Tage, die Momente, das war der schönste Tag, wo Jesus in mein Leben kam. Es gibt auch ein Lied darüber, der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Da habe ich gedacht, Mensch, warum kapieren die Leute nicht? Der herrliche Heiland will zu denen einziehen, dann schaffen sie es, dann sind sie nicht mehr allein. Dann, wenn sie in Not sind, schnell den Namen des Herrn anrufen und plötzlich ist irgendwo eine unsichtbare Hand, irgendein Mittel, eine Tür, selbst wenn es eine Maus ist, irgendetwas bewegt sich plötzlich. Wenn du den Herrn anrufst, passieren Dinge. Das ist nicht kapieren. Das echte Evangelium ist ein wirkungsvolles Evangelium. Da passiert was. Du kannst natürlich nicht entscheiden, was du willst, ob du dich selbst akzeptierst, dich selbst annimmst, Gott in dir annimmst, die Worte Gottes annimmst, den Heiligen Geist annimmst, wie viele ihn aufnahmen, Christus. Das liegt an dir, an mir, ob ich den einplane in meinem Leben oder ob ich mit Minderwertigkeitsgefühlen rum und Komplexen herumlaufe und sage, ach, wird nichts, also ich schaff's doch nicht. Ich vertiefe meinen Glauben, auch heute Nachmittag, ich vertiefe meinen Glauben mehr und mehr. Paulus sagt, wir werden erneuert von Tag zu Tag, das ist so ein Prozess. Wir sind so in einem Prozess im Werden, alles ist im Werden, so endlos Formular. Mein Vertrauen und Glaube an Gott wird vertieft, jeden Tag mehr. Und ich habe meinen Glauben immer dann vertieft, wenn ich Probleme hatte. Da vertieft man seinen Glauben am allermeisten. Je mehr Probleme du hast, desto tiefer musst du wieder, bis du aufs Fundament kommst, bis du auf Christus kommst, musst wieder was ausheben. Und so durch Schwierigkeiten, Kämpfe und Anfechtungen vertiefst du deinen Glauben. Also wenn ich so mein Leben zurückschaue, ich sage Gott, danke für alle Probleme. Du hast mir zu wenig Probleme geschickt. Also wenn ich noch etwas ändern würde, ich hätte noch lieber ein paar Probleme mehr. Ich wäre noch viel tiefer in die Tiefe gegangen. Aber ich bin dankbar auch für das. Weißt du, Gott weiß, wie viel einer ertragen kann, was einer verkraften kann. Aber ich weiß, ohne diese Spannungen, Auseinandersetzungen, ohne diese Angriffe und Attacken, Kritik von außen, von innen, von überall, ohne dem wäre ich nie das geworden, was ich geworden bin. Unser Glaube wird vertieft, die Ziele werden vertieft. Weißt du, da plötzlich setzt man Prioritäten. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Worauf kommt es an, worauf kommt es nicht an? Das kannst du verzichten, also kannst du in den Müll werfen, das bringt sowieso nichts. In kritischen Zeiten, da lernt man, worauf es wirklich ankommt. Auf wen du dich verlassen kannst, wer dein Freund ist und wer nicht dein Freund ist. Wem was sagen kannst und wem nichts sagen kannst. Sondern wir sollen unsere Perlen nicht vor die Säue werfen. Weißt du, wir erzählen und wir denken, das sind alles liebe Menschen, auch liebe Gotteskinder und Gotteskinder. Manchmal sind das richtige Ferkel, die nicht gelernt haben, was Heiligung und heiliges Leben ist. Und die missbrauchen dann, ja, wir verstehen dich. Und dann hörst du hinten rum und was da alles dabei rausgekommen ist. Vergiss sowas. Und du lernst in kritischen Zeiten, auf wen du dich verlassen kannst. Sogar der Hiob, seine drei Freunde, die saßen zuerst mal 7 Tage still und haben zugehört, ganz still. Und dann Kommentar, und dann muss noch der Hiob noch für diese Freunde beten, weil sie so Larifari-Philosophie erzählt haben und nicht das, was Gott als Rema denen, dem Hiob sagen wollte. Und dann, du vertiefst das alles, was Gott in dir hast, und dann traust du dir nachher viel mehr zu. Und ich sag dir, ich habe in meinem Leben eines gelernt, ich sage es euch, könnt machen, was ihr wollt, ist ja umsonst sowieso diese Predigt, kriegt nachher nur noch Melone. Aber ich lerne mehr und mehr, mir selber zuzutrauen. Weißt du, und in dem Maß, wie ich lerne, mir selbst zuzutrauen und sage jetzt, Johannes, du probierst nochmals. Mit Gottes Hilfe wird es schon gehen. Gott wird schon beistehen. Gott wird dich nicht verlassen, denn du bist ja sein Kind. Und Gott lässt dich nicht in den Stich, wenn du in der Liebe, im Glauben, in der Hingabe, auch wenn es falsch liegen möge, wagst, Gott wird dich nicht verlassen. Und du kannst mehr, als was du dir zutraust. Denk drüber nach, du kannst mehr, als was du zutraust. Ich habe gelernt, solange man sitzt, passiert nichts. Aber in dem Augenblick, wo man was tut und kein Zuschauer mehr ist und interessiert nur darüber ist, nein, sondern indem man was unternimmt, passiert was. Immer, wenn du was unternimmst, passiert was. Unsere Kraft kommt, wenn wir anfangen zu gehen, etwas riskieren, aufstehen, schon allein, wenn du aufstehst. Überleg einmal, du bist irgendwo und plötzlich stehst du auf. Die ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf dich. Du musst nur aufstehen. Die meisten Leute bleiben sitzen und die akzeptieren das, was da läuft. Steh auf im Namen Gottes. Glaubende stehen immer wieder auf in einer Situation. Die bleiben nicht sitzen. Der Teufel möchte, dass du Kopf einziehst, dass du dich am besten verkriechst und dich versteckst und so weiter. Das ist, was der Feind möchte. Steh auf im Namen Gottes und wandle. Unsere Kraft kommt, wenn wir aufstehen. Wenn wir aufstehen. Ich habe etwas in meinem Leben entwickelt, eine Einstellung, diese Einstellung, ich kann. Und wenn du diese Proklamation liest, ich kann mit meinem Gott, ich kann. David sagt, ich kann. Und du solltest viel mehr sagen, mit meinem Gott kann ich. Das ist das Leben eines Gesegneten. Mit meinem Gott kann ich. Ich bin ja nicht allein. Ich habe noch einen zweiten im Bund. Und zwar einen ganz starken Partner, auf den ich mich verlassen kann. Ich nehme Misserfolge nicht an. Es ist vielleicht hart, was du jetzt hörst, aber trotzdem, ich nehme sie nicht an. Ich habe genug Misserfolge in meinem Leben und Misserfolge gehören zum Leben, aber ich nehme sie nicht innerlich auf. Ich versuche, so schnell wie möglich loszuwerden. Sorgen, so schnell wie möglich loszuwerden. Herr, da ist wieder so ein Paket liegt vor der Tür, wo niemand abgeholt hat oder hingelegt hat. Misserfolge sind so etwas wie Haare in der Suppe. Bei uns gab es ab und zu mal, ich erzähle von zu Hause, meine Mutter ist im Himmel, die weiß ja alles. Bei uns zu Hause ab und zu mal flog eine Fliege in die Suppe rein. Da hat die Mutter gesagt, macht nicht so viel rum, tut raus und ist erledigt. Einfach nicht so viel rummachen. Wenn jetzt, oh, da ist ein Tier drin. Raus tun. kein Theater draus machen. Wir sollten mit Misserfolgen, mit Ungeschicklichkeiten oder mit Dingen, die negativ sind, gar nicht so viel rummachen. Haar raus, am Rand, gar nicht sagen, fällt es niemand auf. Und diese Einstellung habe ich in meinem Leben gelernt. Ich habe die Einstellung, wenn mal dies nicht klappte, dann klappt das andere. Also wenn der Weg, die Tür nicht offen ist, da drüben ist noch eine Tür. Oder dann das Fenster. Also immer wieder neu probieren, sich nicht aufgeben, nicht resignieren. Wenn eins nicht klappt, probiert das andere. Der Gesegnete lebt ein gesegnetes Leben. Wenn es das nichts ist, dann ist das. Also du musst nicht verzweifeln, wenn da auf der Seite nicht funktioniert. Es wird auf der anderen Seite funktionieren. Weißt du, der Teufel möchte, dass du anfängst, an dir selbst zu zweifeln. Schuldkomplexe bekommst. Nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das hat ein Mann gesagt in einer Not, wo er im Sterben, im Koma lag. Wenn du noch im Koma weißt, mein Erlöser lebt, kommst raus. Hiob ist rausgekommen aus der ganzen Patsche. Ich habe in meinem Leben eine Perspektive entwickelt. Mit Gott komme ich raus. Ich weiß, Gott lässt mich nicht fallen. Mein Erlöser lebt. Und das, was jetzt mit mir passiert im Augenblick, das ist nicht das Letzte, das ist nur das Vorletzte. Und der Herr sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und was dazwischen ist, kann vieles sein. Aber daran hänge ich mich nicht auf und halte mich nicht auf. Gott lässt mich nicht fallen. Er hat mich fest in seiner Hand. Und ich habe eine gute Meinung von Gott, eine gute Meinung von seiner Liebe. Er liebt mich am Morgen, Mittag und am Abend. Er liebt mich, wenn ich brav bin. Und welchen er lieb hat, den straft und züchtigt er. Auch das gehört zu der Liebe Gottes. Und je mehr ich so Streicheleinheiten bekomme, desto mehr liebt der Vater im Himmel dich. Mein Vater musste mich mal ein bisschen so streicheln. Und dann sagt Johannes, weißt du, ich muss das tun. Aber ich habe dich so lieb. Und nachdem ich diese Streicheleinheiten eingesteckt habe, dann hat er gesagt, hast du mich noch lieb? Kannst du mir noch einen Kuss geben? Und es war so eine Überwindung. Du hast mich geschlagen. Du züchtigst mich da mit so einer Route. Und das ist doch, soll das Liebe sein? Und dann sagt der Vater unter Tränen, das sehe ich heute noch. Und Johannes, ich musste das, weißt du? Du lernst sonst nicht. Und das ist Liebe. Und das musst du verstehen. Gott liebt dich. Und niemand kann gegen dich angehen, weil Gott sich für dich stellt und für dich in die Bresche steht. In Römer 8 heißt es, ist jemand in Christus, so ist nichts mehr Verdammliches in ihm. Das ist am Anfang von Römer 8. Am Ende von Römer 8 steht, niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und an alles, was dazwischen ist, kannst du alles vergessen. Nichts ist Verdammliches an denen, die in Christus Jesus ist, Römer 8. Und dann geht es das ganze Kapitel durch über den Heiligen Geist und. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wer mag und vermag uns von der Liebe Gottes trennen, hohes, tiefes oder gegenwärtiges, vergangenes oder zukünftiges. Niemand. Also, du bist eingepackt in der Liebe Gottes. Du bist in der Hand Gottes und Gott hat dich lieb. Optimismus ist eine Geisteshaltung. Das Beste, Gott will das Beste für mich. Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Darum bleib ein Optimist, egal was passiert. Der Gesegnete führt ein gesegnetes Leben. Ob Stürme kommen, ob Unwetter da ist und ob es hagelt oder was es auch immer ist. In Ostfriesland, auf dem Damm, es hat wirklich geschüttet, da kommt jemand so vorbei und wir reden. Ich rede die Leute sonst, wenn ich laufe, an. Quatsch, ich bin gerne mit Leuten so im Gespräch. Dann sagt er, gell, nicht wahr, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur eine schlechte Kleidung. Das habe ich mir gemerkt, auch geistlich. Für deine Seele gibt es kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung für deine Seele. Der Herr ist mein Schutz, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Regenmantel. Es gibt nur schlechte Kleidung. Wenn du richtig von Gott eingekleidet bist, marschierst sogar durch die Hölle, passiert dir nichts. Durch die Löwengrube, durch den Feuerofen passiert dir nichts. Der Gesegnete ist überall gesegnet, egal wie die Widerwärtigkeiten so sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist hier an diesem Tag, an meinem Geburtstag, ich bin mit meinem Gott mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden. Ich könnte keinen besseren Gott finden, als den ich gefunden habe, in Jesus Christus. Gott gab mir den Regenmantel für alle möglichen Unwetter. Und ich freue mich am Leben. Ich bin mit seiner Führung sehr zufrieden. Mit seiner Gegenwart bewusst. Manchmal spüre ich mehr, manchmal weniger. Aber das spielt keine Rolle. Er ist da. Und ehe sie rufen, will ich antworten, hat er gesagt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe in meinem Leben nichts versäumt. Deshalb, was würdest du anders machen? Gar nichts, absolut nichts, genau das Gleiche. Ich habe nichts versäumt, nichts zu bereuen. Im Gegenteil, ich habe in meinem Leben alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mit Gottes Hilfe natürlich. Und ich erreiche jeden Tag mein Ziel und komme dem Ziel aller Ziele jeden Tag näher. Dem Thron Gottes. Ob ich schneller oder langsamer dorthin komme, das spielt keine Rolle. Paulus sagt, ich möchte beides. Ich möchte so schnell wie möglich in den Himmel sein. Aber auf der anderen Seite, euretwegen. Sagt er, nein, ich muss noch da sein, ich habe noch so viel zu tun, ich muss noch zum Kaiser nach Rom, ich will dem noch das Evangelium verkündigen. Also, wir sind so in einer Spannung hier in dieser Welt. Wir sind in einer Spannung, ich möchte am liebsten beim Heiland sein, ach, wenn jetzt nur der Herr kommen würde. Und so viele Christen, so die auf die Endzeit warten und so weiter und sich freuen, die sagen, ach, wann kommt Jesus? Bruder Matthäus, du hast den Geist der Offenbarung. Kannst du sagen, wann Jesus kommt? Ich sage, ganz bald, sehr schnell. Beim Ton der letzten Posaune. Warte nur ein bisschen. 5 oder 6 haben schon geblasen und jetzt kommt gleich die letzte, wird angeblasen, schon der Engel, der übt den Ansatz. Ich verinnerliche jeden Tag neu meine Ziele und sage, Herr, ich möchte heute ein bisschen weiterkommen, dir ein Stückchen wieder näher kommen und ich möchte mehr von dir heute erfahren, als ich gestern wusste. Und jeder Tag ist für mich so ein Tag, der mich der Ewigkeit näher bringt. Das ist so, wie ich die Stunden nehme. Und ich nehme jede Stunde, wie sie kommt. Ich hadere nicht mit meinem Schicksal, warum, wieso, weshalb. Ich sage, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das sind also einige dieser Grundsätze. Gott hat mir eine Botschaft für heute gegeben. Also lebe das Leben eines Gesegneten weiter. 3, 4 Punkte. Bleibe, hat der Herr zu mir gesagt, bleibe bei mir. Also das gilt für mich, aber das gilt für euch auch. Also wenn es mich trifft und wenn ich das tun muss, dann solltet ihr auch tun. Und das, was mir nicht schadet, kann es euch auch nicht schaden. Bleibe bei mir, hat der Herr gesagt. Halte dich an mir. Das ist also mein Geburtstagswunsch. Oder das, was der liebe Gott von mir will für das nächste Jahr oder die nächste Zeit. Bleibe bei mir. Halte dich an mir. Halte dich an mir. Lebe mit mir genauso weiter wie bisher. Ich sagte, als ich so betete, das war für mich eine Bestätigung. Lebe genauso weiter wie bisher und halte dich an den Gesegneten, an Jesus, an das Wort Gottes, an den Heiligen Geist, an Glaubende, die mit Jesus gehen und mit Jesus wandeln. Und das war's. Bleibe bei mir, halte dich an mir, lebe genauso weiter wie bisher und halte dich an dem Gesegneten. Da, wo der Gesegnete Gottes ist, da, wo der Segen Gottes ist, da, wo die Herrlichkeit Gottes ist, versuche immer da zu sein. Und an dieser Einstellung möchte ich nichts ändern. Ich habe mich für Jesus entschieden. Und wenn ich jetzt mich an Jesus halte, bleibe bei mir, hat der Herr gesagt. Und dann hat sich dann um diese Botschaft, die Gott mir gegeben hat, hat sich so viel entwickelt. Bleibe bei mir, bleibe in mir. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Johannes, du kannst ohne mich gar nichts tun. Bist machtlos, erledigt. Diese göttlichen Vorzeichen habe ich bekommen. Mein Taufspruch war Psalm 119, Vers 9. Denke ich, dass es dort war. Da heißt es, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Und weißt du, das war, orientier dich immer an Gott. Was sagt die Bibel dazu? Ich hatte manchmal Entscheidungen zu treffen, wo ich nicht wusste, links oder rechts. Beide Wege waren richtig, beide Wege haben gut ausgeschaut. Halte dich an das Wort Gottes, indem das, was der Herr gesagt hat, indem ich das tue. Und bei dem Wort Gottes, nicht bei den Gefühlen. Also ich habe aufgehört nach den Gefühlen. Manchmal fühle ich mich so himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt. Aber ich habe gelernt, was sagt das Wort Gottes? Wie wird ein Mensch, junger Mann, damals war ich, heute sind wir immer noch diejenigen, wie wird er seinen Weg unfehlbar gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Ein Satz hat Gott mir vor einigen Jahren gegeben, an dem halte ich mich konsequent, kompromisslos, gnadenlos. Und weißt du, was das war? Ein Rhema-Wort, steht nicht in der Bibel, aber das hat Gott mir gesagt auf einem Parkplatz. Bleibe demütig, aber lass dich nicht erpressen. Bleibe demütig. Und das ist einer meiner Philosophien geworden. Bleibe demütig, bleib auf dem Teppich, bleibe normal. Lass dich nicht manipulieren. Lass dich nicht überreden. Weißt du, das, was Gott dir gesagt hat, tu es. Auf Gedeih und Verderb. Lass dich nicht vereinnahmen. Bleibe demütig. Geschwister, die Demut ist etwas ganz Wichtiges. Auf dem Teppich bleiben. Und Gott bringt dich seinen Hof. Da musst du nicht sorgen. Gott hat dir einen Namen und mir uns einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nicht nur für Jesus, sondern für alle Gläubigen. Aber wir müssen demütig bleiben. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Aber lass dich nicht erpressen, manipulieren oder überreden oder was es auch immer ist. Bleibe bei deiner Bestimmung. Bleibe bei deiner Identität, die Gott dir gegeben hat. Und versuche niemand anders zu sein. Versuche nicht Billy Graham zu sein. Versuche nicht irgendein Superstar zu sein. Sei du Johannes Matutis. Und wer du auch immer bist, bleibe demütig. Deine Identität ist so wichtig. Und zwar ohne Abstriche. Das, was du bist, und das macht gut mit Gottes Hilfe. Bleibe in mir. Und wie geht es weiter? Ich versuche meine Erfüllung ständig in meinem Alltag zu verwirklichen. Da, wo ich bin. Da ruft mich jemand an und dann habe ich schon eine Botschaft. Oder da komme ich in ein Gespräch, da schreibt mir jemand was oder wie auch immer, da besuche ich jemand und ich tue das selbstverständlich. Ich tue nichts Außergewöhnliches. Ich tue das Selbstverständliche, das was ganz normal ist. Paar nette Worte, paar nette Gedanken, mein Herz weitergeben. Und ich denke, das ist der Schlüssel, sein Herz weitergeben. Das, was aus deinem Herzen kommt, was du gerne hättest, gib's anderen weiter. Und je mehr du von dem, was du gerne hättest, weitergibst, desto mehr kommt es zurück als Feedback. Ich arbeite einfach an dem, was innen drin ist, einfach weitergeben. Verrate, was du magst. Sag nicht, dass du das bist. Paulus sagt auch einmal, ich kenne einen Menschen. Das ist er. Der war da in welchen Himmel, da an unaussprechenden Dinge gesehen. Verrate das nicht, dass du das, ich kenne einen Menschen und das bist du, den Gott lieb hat, den Gott sich erwählt hat und tu das und das wird dich erfüllen. Bleib bei dem Gesegneten, bleib an Jesus Christus in dir und entfalte das. Also der Schwerpunkt in dem, was Gott mir gesagt hat, was ich tun sollte, ist bleiben, bleibe zufrieden, bleibe dankbar, bleibe bei dem, was du kannst, bei deinen Fähigkeiten und das, was du kannst, das ist deine Berufung. Und da bist du stark. Bleibe in Christus und du bleibst im Segen. Halte dich an dem Gesegneten. Bleibe im Geist und du bist geistlich. Bleibe im Herrn. Und weißt du, was du dann bist? Herrlich. Herrlich. Bleibe im Herrn. Ich habe einen Film vor Jahren mal angeguckt. Das hat mich fasziniert, dass ich diese Geschichte hier aufgegriffen habe. Von den Goldwäschern in Peru, dort an Madre de Dios in Peru, an einem Fluss, da sind Reporter, da waschen oder graben arme Indios nach Gold und die müssen etwa 30 bis 40 Kubikmeter Erde wegzuschaufeln, wegtransportieren, um nur 3 Gramm Gold zu finden. Also diese Goldwäscher, früher ging dort ein Strom und dort war das Gold, das die Inkas und die Mayas gefunden haben und dort ist ein Reporter und macht den Film von den Arbeitern, wie mühsam und das alles so ist. Und da hat ein Arbeiter, und das hat mich so fasziniert, hat einfach gefragt, ja, lohnt sich das, wenn man 30 bis 40 Kubikmeter Erde, Dreck wegschaufelt, lohnt sich das alles? Dann sagt er, was ich heute nicht finde, kann ich mir morgen schon reich beschenken, mich morgen reich beschenken. Was ich heute nicht finde, also ich mache weiter, ich lasse mich nicht unterkriegen. Was mich heute nicht vergönnt ist, was mir heute nicht gegeben ist, morgen können diese 3 Gramm sein. Morgen. Deshalb nicht aufgeben. Was ich heute nicht finde, kann mich morgen reich belohnen. Was ich heute nicht erlebe, und ich muss euch auch manchmal sagen, für manche Erlebnisse, manche Heilung, manche Segnung, was ich heute nicht erlebe, ich mache weiter, bis der Durchbruch kommt. Irgendwann werde ich die 3 Gramm finden, nach 30, 40 Kubikmeter Schutt. Und vielleicht ist so vieles auch in deinem, in meinem, in unserem Leben so viel unter dem Schutt verschüttet. Und wir müssen einfach den Schutt zuerst mal wegschaffen. Und weißt du, wie viel 30, 40 Kubikmeter ist? Das ist halber Saal schon. Ein Kubikmeter ist 1 Meter hoch, 1 Meter weit, 1 Meter tief. Das kannst du ausrechnen. Was ich heute erlebe, was mir heute passiert, kann mich morgen reich belohnen. Ich weiß jetzt nicht, wozu das gut ist, aber hinterher, hernach erfahre ich's. Also was ich heute nicht begreife, nicht erfasse, nicht aufnehme, das kann morgen für mich ein reicher Gewinn sein. Wir sollen einfach tun, ob wir verstehen oder nicht verstehen. Und das habe ich auch gelernt beim lieben Gott. Nicht viel fragen. Tu es. Wenn das will, wenn es dem passt, wenn es befohlen hat, wenn es angesagt hat, tu es. Ich denke nur an Josua, der arme Mann, der tut mir leid. Gott hat gesagt, ich bin bei dir dein Leben lang. Jetzt muss er 13 Mal um Jericho marschieren. Ohne Rambock und ohne Leiter und ohne Prellbock und ohne was. Er muss marschieren, Gott hat es gesagt. Und die lachen aber und zeigen mit dem Finger, die dummen Israeliten da, sich nicht stören am hohen Gelächter, um Spott und Verachtung, weitermachen. Wer weiß, ob sich das, irgendwann wird es sich lohnen. Irgendwann kracht die Mauer runter. Irgendwann ist der Augenblick des Sieges, des Durchbruchs. 13 Mal um Jericho zu marschieren. Bist du bereit, um dein Problem? 13 Mal. Und weißt du, das bedeutet, ein 2-Millionen-Volk in Bewegung zu bringen, um Jericho zu marschieren. Einmal, zweimal, dreimal. Das Leben hat mich gelehrt, Geduld zu haben, um etwas zu erreichen. Sehr geduldig zu sein. Weißt du, so wie die Propheten, die haben vom Messias geweissagt, aber als die Zeit erfüllt war, Galater 4, Vers 4, wurde der Messias geboren. Aber Jahrhunderte, Jahrtausende lang haben sie prophezeit, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Und er kam nicht. Aber als die Zeit erfüllt war, und du weißt nicht, wann deine, wann meine Zeit ist, dieser Tag X. Und wir sind alle für eine Sternstunde von Gott berufen. Du musst nur eines da sein, wo Gott dich haben will. Die Hände hochhalten, wie Moses. Nicht müde werden, nicht aufgeben, sonst siegt der Feind in deinem Leben. Wir sind in einer Zeit, und ich möchte auch noch ein paar Gedanken weitergeben, wie es weitergehen soll. Wir sind in einer Zeit, wo jeder allein für sich stehen muss. Du kannst nicht den Pastor, nicht die Gemeinde, nicht den Bruder, nicht die Schwester. Wir sind in einer Zeit, wo jeder ganz allein für sich stehen muss. Heute regiert nur noch der Wahnsinn, wenn ich so anschaue. Nur Wahnsinn hat Methode. Alles ist verrückt und spielt verrückt in dieser Welt. Und jeder muss ganz allein für sich behaupten, der Gerechte steht, der Gerechte muss leben. Er muss einzeln für sich kämpfen. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Du musst für dich dastehen. Und zwar auf Gott dich stützen. Du allein kannst niemand rufen. Die sind alle viel zu weit weg. Du musst auf dein Inneres hören. Du musst auf die Stimme des Heiligen Geistes hören. Und zwar allein. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und die ganze Welt hinter dir steht und du nimmst Schaden an deiner Seele? Dieses Individuelle, persönlich. Ich muss persönlich für mich verantworten. Du und dein Haus, du und deine Familie, du und deine Gesundheit, du und dein Leben. Ich trachte nach dem Reich Gottes, das ist eine meiner Philosophien, deshalb am Geburtstag, ich könnte hinaus irgendwo Geburtstag feiern. Kaffee, Kränzchen und was weiß ich alles. Nein, aber für mich ist wichtig, ich habe manchen Leuten auch gesagt, also ich feiere keinen Geburtstag, ich bin im Gottesdienst. Ja, wieso? Ja, weil für mich Reich Gottes Priorität hat. Und ich möchte keine Abstriche machen. Für mich ist Reich Gottes also eine Lebensphilosophie geworden. Ich gebe mein Leben, habe ich Gott gegeben, habe ich gesagt, Herr, ich gehe mit dir. Und da, wo du bist, da möchte ich auch sein. Und wo du nicht bist, da bin ich auch nicht da. Und habe auch nichts zu suchen. Ich höre auf den göttlichen Teil in mir. Was sagt mein Herz? Was sagt die Stimme Gottes? Was sagt mir der Geist des Herrn? Welche der Geist Gottes leitet? Die sind Kinder Gottes. Und weißt du, was der Geist sagt? Du kannst. Mit Gott kannst du. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Ich höre auf den Teil. Weißt du, in mir, wenn ich anfange zu diskutieren und ich muss und ich lerne und ich habe gelernt, Selbstgespräche, Dialog mit mir selber zu führen. Die meisten Leute können nicht Dialog mit mir selber, mit sich selber führen. Entweder sind sie beleidigt und gekränkt und wie auch immer verbittert. Aber so Pro und Contra. Dialog mit sich selbst. Und ich sage immer, da ist ein Teil, der sagt, du kannst nicht, das geht nicht, wir haben nicht die Mittel, das ist unmöglich, das schaffen wir nicht, wir sind zu arm, wir sind zu klein, wir sind was weiß ich alles, was der alles mir erzählt, der andere Teil. Und dann sagt der andere Teil, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Amen. Guck mal jetzt hier, der Chor, unsere lieben Geschwister, wie schön die gesungen haben. Ich denke, wir sind in der Opera, oder? Nee, tatsächlich. Das hättet ihr hören müssen. Du siehst also, wir können es, wenn wir es wollen. Und dieser Teil in uns muss Sieger werden. Akzeptier dein Leben, wie es ist. Und dann nütze jeden Augenblick, jede Gelegenheit, das Vorhandene, was da ist. Nicht, was nicht da ist, sondern was hast du in der Hand? Was? Ein Cent. Fang an mit einem Cent. Einer der superreichsten Leute, der hat ein Buch geschrieben, wie wird man Millionär? Und wie ist er reich geworden? Der hat überall so Pfennige aufgehoben. Immer nur Pfennige. Und immer wieder, wenn er eingekauft ist, Geld rausgegeben worden ist, immer die Pfennige auf die Seite geschafft. Und so sind Leute reich geworden. Pfennige. Cent. Heute. Weißt du, nicht gleich Dollarnoten oder Euro oder D-Mark gleich auf die Seite schaffen. Nein, die Pfennige. Get it 2. Also einer dieser reichen Millionäre und Milliardäre, die haben Nägel von der Straße sogar aufgehoben. Das ist nachweislich. Also so geizig waren die. Die waren nicht geizig, sondern die haben nichts fallen lassen. Die haben nichts liegen lassen. Die haben aus allem was gemacht. Und ich sehe noch meinen Vater, wie er die Nägel da gerade klopft. Ziegelsteine abklopft vom Mörtel. Weißt du, nicht gleich was Neues. Du hast Möglichkeiten, die solltest du nützen, die liegen brach. Gebrauche das, was du hast. Und es liegt viel mehr in deiner Umgebung rum, was du gebrauchen könntest. Und dann fang an, dein Leben zu leben, akzeptiere, wie es ist und nicht, wie es nicht ist. Und hadere nicht mit Gott. Weißt du, das Hadern ist das Schlimmste, wo der Teufel dich immer verführt. Die Israeliten murrten ständig, kein Brot, kein Wasser, kein Fisch, kein nix und was weiß ich da. Nein, hadere nicht. Lebe in Verbindung mit Gott. Sei zufrieden, auch wenn es nur eine Hütte ist. Hauptsache, du hast Dach über dem Kopf. Sei froh, dass du nicht in der Gartenlaube wohnen musst. Wäre es auch schön, aber trotzdem. Danke Gott für deine Laufbahn, die du entwickelt hast, wie Gott dich geführt hat. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber du sagst, Herr, das schmeckt mir, das Gras da, das ist so bitter. Weißt du, auch die bitteren Kräuter gehören zu einer Herde. Der Hirte weiß, was zu deiner Gesundheit dient und wichtig ist. Und dann erlebe, dass Gott immer bestens für dich gesorgt hat. Bestens. Er hat nicht immer vielleicht Schnitzel gegeben. Und manchmal musstest du hart kämpfen, manchmal durchwachte Nächte. Aber Gott hat dich immer durchgebracht. Und deshalb, ich habe mich auf Gott eingestimmt, versuche mit ihm im Einklang zu sein. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich weiß, so wie ein Kind. Ich habe ja 4 Kinder gehabt. Und ich weiß, so wie ein Kind ist, Vater, du machst es. Vater, wann kommen wir dort an? Vater, wann sind wir soweit? Und so weiter. Der Vater sorgt für seine Kinder. Nicht die Kinder sorgen für den Vater, sondern der Vater sorgt für die Kinder. Und mit der Hilfe des himmlischen Vaters erreiche ich das Ziel. Erreichst du das Ziel. Er sorgt dich, dass du auf die richtige Schule kommst, mit den richtigen Lehrern in Verbindung kommst. Er sorgt für alles. Und vertrau dich deinem Vater an. Und du bist verblüfft, wie das alles so wunderbar funktioniert. Der führt dich ein in die ganzen Bereiche. Der zeigt dir, wie man es macht und wie man es nicht macht. Und halte dich an den von ihm vorgegebenen Zielen. Das mache ich ständig. Herr, ist das wirklich das, was du wolltest von mir? Ich muss nicht Gott hinterfragen. Ich muss immer wieder, das tue ich, ich hinterfrage mich selbst. Bin ich noch auf dem Weg? Tue ich das, was Gott will? Und manchmal muss man Kurskorrekturen vornehmen, um wieder auf den Segensweg zu kommen. Manchmal driftet man ab, so leicht. Also es geht alles so wunderbar, Halleluja, preis dem Herrn und wie geschmiert. Und weißt du, und das ist die Zeit, wo es alles so glatt geht, wie geschmiert, sind die gefährlichsten Zeiten. Aber da wirst du leichtfertig, so, oh ja, der Herr ist mit mir, Halleluja. Das ist die große Gefahr. Dann achtest du nicht mehr auf die Kleinigkeiten, auf die Nebensächlichkeiten, die so wichtig sind. So, Dann frage ich, Herr, was erwartest du von mir? Was soll ich noch tun? Was würde dir Freude machen? Wie kann ich dein Wohlgefallen erregen, dass du schon Spaß an mir hast? Ich habe mal eine Katze gehabt und mein, naja, das ist bei meinem Sohn passiert. Weißt du, der Cornelius hat Mäuse gehabt, und zwar, glaube ich, an die 20 Mäuse, so in seinem Aquarium. Und meine Schwiegertochter, zukünftige Schwiegertochter zu der Zeit, hat zwei Katzen gehabt. Und jetzt heiraten die zwei. Du und dann sitzen die Katzen, da sitzen die Katzen vor diesem Katzenkino, und wie diese Mäuse da so rennen und strampeln und schnappen sich. Und dann hat tatsächlich eine Katze, die hat natürlich alle schon mit der Zeit nachher aufgefressen, so hat sich das Problem gelöst bei denen. Aber das erste Mal, wo wir das erlebt haben, was passiert, nimmt die Katze, schnappt, da ist eine Maus so hochgesprungen, schnappt sich eine und bringt und legt das Saskia vor die Füße. Ihr solltet, und natürlich ist es ärgerlich, verstehst du, einer dieser Tierchen von dem Bräutigam wird aufgefressen. Aber du siehst, das Tierchen will jetzt gestreichelt werden, gelobt werden. Ich habe was Gutes getan. Und so geht es uns manchmal. Wir denken, ich habe dem lieben Gott was Gutes getan. Lass uns ehrlich sein. Verstehst du? In unserer Begeisterung. Und wir wissen nicht, was für Schaden wir dem Herrn angerichtet haben. Und wir kommen zum Herrn und sagen, Herr, jetzt ich will gelobt werden. Guck mal, für die Maus. Ich habe die gefangen. Und dann guckt er, das sehe ich heute noch, der Kater guckt und was passiert, und das Mädchen schimpft und sagt, wie konntest du, mein Kater? Und so bist du auch als Kind Gottes. Du setzt dich ein manchmal, und das ist auch in meinem Leben. Ich bin auch manchmal geeifert für Gott. Gehört auch dazu, aber weißt du, da ist unser Kater. Das war unser Kater. Was? Du kannst doch nicht totschlagen, den Kater. Der Kater lebt heute noch und ist schon 10 Jahre verheiratet. So, was bringt uns weiter? Der Gesegnete bleibt weiter gesegnet, egal was passiert. Du bist im Hause Gottes, in seiner Wohnung und so weiter. Und du schaffst mit Gott, auch wenn manchmal Konflikte auftauchen. Ich will ein paar Gedanken noch ganz schnell weitergeben. Sei neugierig. Sei neugierig. Lass dich nicht irgendwie festnageln. Also das ist eine meiner Philosophien. Ich bin unheilbar neugierig, ich will genau wissen. Und dann mache ich die Erkenntnis, das ist es. Ich will genau wissen, wie verhält sich das? Ich versuche immer positiv zu sein, auch wenn es noch so negativ ist. Und eines der Gründe, warum ich mich bekehrt habe, war, ist das wirklich alles? Gibt es nicht noch mehr? Ist das wirklich alles? Also ich habe alles gehabt, was ich haben konnte. Ist das wirklich alles? Das reicht mir nicht. Wenn das wirklich alles ist, wenn ich dann bei den anderen Leuten gesehen habe, Karriere oder was weiß ich, ist das wirklich alles? Und ich frage mich bis heute immer, wenn ich von Gott einen Segen bekomme, in 5 Minuten bin ich wieder hungrig. Ist das wirklich alles gewesen? Ist das wirklich alles gewesen? Und deshalb der Appetit nach mehr ist das, was mich weiterbringt. Der Gesegnete kriegt immer mehr. Sein Hunger ist unstillbar. Ist das wirklich alles? Herr, dieser Gottesdienst, ist das wirklich alles? Die Geschenke, ist das wirklich alles? Die Gesundheit, ist das wirklich alles? Das Geld, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Frag, ist das wirklich alles? Gott hat viel für dich vorbereitet. Und du sollst nicht ein Leben auf Sparflamme leben. Ein anderer Gedanke, der mich bewegt und das, was mein Leben ausgemacht hat, ich bin ein Camper und das tue ich immer gerne, wenn es irgendwie möglich ist. Campieren draußen, flexibel sein. Und dieser Gedanke, flexibel zu sein, ist, was mein Leben geprägt hat. Flexibel, beweglich sein, sich nicht festlegen, auch mal anders machen und anders leben. Das gesegnete Leben ist ein bewegliches Leben, ständig neuen Gegebenheiten sich anzupassen, sich überraschen lassen, was ist als nächstes, was kommt jetzt. Wenn du ein gesegnetes Leben leben möchtest, dann musst du dich immer wieder auf neue Situationen einstellen und nicht mehr sagen, das war's, also Halleluja, oh Glory, Glory. Ich fange Biografie zu schreiben. Nein, schreib keine Biografie, sondern Science-Fiction-Romane. Schau in die Zukunft, was hat Gott noch für dich vorbereitet? Ich komme ein Stückchen weiter. Lukas 24, Vers 50 bis 53. Der Herr segnete seine Jünger, bevor er in den Himmel fuhr. Er segnete sie. Und er sagt so, jetzt bleibt in Jerusalem und ihr werdet meine Zeugen sein. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihr seid gesegnet, Geschwister. Und das ist die Ausgangsbasis für unser Leben, für mein Leben. Ich bin gesegnet. Und zwar von Jesus. Damals, als er in den Himmel fuhr. Und er segnete sie und sie gingen hinab nach Jerusalem. Da, wo sie ihre größten Schlappen und Pleiten und Pannen erlebten. Sie wurden gesegnet. Und du bist gesegnet vom Herrn. Und du bist unter dem Segen Gottes, du lebst unter dem Segen Gottes. Und selbst wenn es noch so ungesegnete Verhältnisse sie angetroffen haben, sie waren gesegnet. Auch in ungesegneten Situationen. Wenn du gesegnet bist, bist du überall gesegnet. Sie sind dann ausgezogen als gesegnet und der Herr wirkte mit ihnen. Der Teufel verträgt natürlich nicht, wenn du gesegnet bist, kann das nicht aushalten. Wenn er gesegnete Menschen sieht, die hasst er. Weißt du, die Menschen in deiner Umgebung können nicht verkraften, dass es dir gut geht. Dass du mal lachst, dass du mal glücklich bist, dass du mal eine schöne Stunde hast. Weißt du, ich bin in Amerika und dann bin ich in so einer konservativen Gemeinde, Downtown, oder irgendwo, eine sehr konservative Gemeinde, eine kleine Gemeinde, super fromm, das geht nicht mehr. Und ich war vorher in einer anderen Gemeinde mit 6.000 Leuten. Und dann sagte, weißt du, Bruder Matthäus, denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen, weil sie so ein bisschen liberal sind, weil sie das durchgehen lassen und weil sie nicht so Schmalspur-Christen sind. Denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Muss es vorstellen? Als wenn der Teufel Interesse hätte am Gemeindebau. Denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Was ich hier sagen will, die Konservativen, die Pharisäer und Schriftgelehrter gönnen dir nicht, dass du Erfolg hast. Die gönnen nicht, dass es dir gut geht. Denen hilft der Teufel die Gemeinde bauen. Weißt du, der Teufel sorgt dafür, dass die Gemeinde zerstört wird, aber bauen wird er nicht helfen. Auch nicht. Und das noch für 6.000 Leute. Eine riesige Kirche. Der Teufel hat auf die Gesegneten abgesehen. Er verleumdet sie, versucht sie schlecht und malig zu machen und so weiter, versucht sie sogar zu irritieren. Ja, bin ich noch richtig? Der Teufel, der hilft. Aber die beide sind in der gleichen Bewegung. Kannst du es vorstellen? Damals Gemeinde Gottes. Sind in der gleichen Bewegung, gleiche Organisation. Denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Nicht möglich. Der Teufel hilft niemandem, der Gemeinde bauen. Der hat überhaupt gar kein Interesse, dass Gemeinde gebaut wird. So, ich lasse mich nicht vom Teufel irritieren. Ich weiß, dass der Herr bei mir ist und dass der Herr mir hilft und dass der Herr mir beisteht und so weiter. Und ich höre auf ihn, was er sagt. Und er sagt, du kannst. Mit mir kannst du das Unmögliche. Paulus sagt, ich vermag alles. Durch Christus bist du, bin ich, sind wir alles Könner. Du kannst alles essen. Mit Christus, und ich sage das ganz bewusst, viele Leute sagen, das kann ich nicht. Weißt du, wenn du für den Herrn arbeiten möchtest, aufs Missionsfeld gehen möchtest, dann musst du alles können. Dann ist dein Magen bekehrt. Nicht nur dein Herz, auch dein Magen. Ich will noch kleine Geschichte, ich kann's. Und ich habe es lernen müssen. Dann besuche ich eine Bäuerin in Süddeutschland. Und dann fragt sie mich, Bruder Matthäus, möchtest du Kaffee haben? Und ich kriege Kaffee. Aber dann sehe ich die Stampf da, diesen Kaffee. Und dann, weißt du, macht er in der Küche, bereitet vor, dann sehe ich, sie holt Lappen da oder was weiß ich aus dem Topf und schüttet Wasser rein und kocht Kaffee. Weißt du, und ich habe dann gebetet, lieber Gott, wenn ich hier sterbe, sterbe ich auf dem Missionsfeld. Ich sterbe in deinen Armen. Hier hat sich mein Magen umgedreht, aber der musste sich bekehren. Und ich habe mir Dank, in der Bibel habe ich dann, mir kam ein Bibelvers, was mit Danksagung empfangen wird und so weiter. Das genießt mit Danksagung, was euch vorgesetzt wird. Das nehmt und fragt nicht, wo kommt es her oder wo es vorher war. Ich will euch sagen, wenn du mit Gott gehst, lernst du auch komplizierte, unmögliche Situationen. Stell dir mal vor, du bist in Asien irgendwo und die bringen plötzlich Schnecken oder Würmer oder sonst was als Delikatesse und das musst du essen und sie gucken zu, wie du dann isst. Hast du die Gnade Gottes, sich anzupassen? Das ist eine Gnade Gottes. Du willst Gott dienen. Aber da merken wir, wie weit wir sind. Stell dir mal vor, Gott nimmt dich und schickt bis ans Ende der Erde. Du bist nicht einmal bereit, um die Ecke zu gehen, wo es doch Wasser und Strom und sowas gibt. Er sandte sie aus, er segnete sie. Alles, was du jetzt im Namen Gottes tust, im Namen Jesu tust, tust du unter dem Segen Gottes. Du bist ausgesandt als Segensträger. Und Jesus, er lebte ein gesegnetes Leben. Und so wie er das gesegnete Leben lebte, er sagte, ich gehe zum Vater, aber ich sende euch. Lebt das gesegnete Leben. Erwarte viel von Gott, so viel wie nur möglich, dass er dich segnet. Sei mit Gott eins, im Einklang. Apostelgeschichte 1, Vers 9. Und sie wurden gesegnet, sind ausgesandt und sie gingen, wo der Herr sie hinführte. Der Gesegnete lebt überall ein gesegnetes Leben. Und selbst wenn du ins Gefängnis musst, auch dort solltest du ein gesegnetes Leben leben. Josef, von ihm heißt es, und der Herr war mit ihm. Spielt keine Rolle, ob zu Hause beim Daddy, mit dem schönen bunten Rock, oder in der Grube, oder im Gefängnis, und der Herr war mit ihm, und der Herr segnete Potiphar um Josefs willen. Deine Arbeitgeber sollen wegen dir gesegnet werden. Im Gefängnis, und der Herr war mit Josef, und Gott segnete Josef, und dann später im Haus des Pharao, und der Herr segnete Pharao um Josefs willen. Der Gesegnete ist überall gesegnet, spielt keine Rolle, wo du bist, ob du im Slum bist, oder im Palast. Der Herr hat uns gezeigt, wir können überall Herr der Lage sein und das Leben im Griff bekommen und haben. Der Herr hat seine Jünger angewiesen, vorläufig in Jerusalem zu bleiben, dort erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1, Vers 8, und dann seine Zeugen zu sein, überall. Und wir sind Zeugen Jesu, wenn wir ein gesegnetes Leben leben. Er war der Gesegnete Gottes. Und der Gesegnete führt nicht ein Leben der Niederlage. Apostelgeschichte 2, Vers 14 bis 21, wir lesen nicht, aber wir schauen das nur kurz an. Da heißt Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten, wenn wir anschauen. Guck mal, der Gesegnete, wenn du den Segen nicht hast, bist du ein Feigling, der größte Angsthase, versteckst dich hinter verschlossenen Türen. Petrus ohne dem Segen, ohne der Salbung, ohne dem Heiligen Geist singt, es nimmt sich viel vor, hat große, tolle Ideen, kann aber nichts verwirklichen. Und nach Pfingsten, das ist nicht mehr der Versagende, der Sinkende und der feige Petrus, sondern der mutige und kühne Petrus, der tritt auf nach Pfingsten. Und da fallen sogar Leute tot um, wenn Petrus den Mund aufmacht. Habt ihr wirklich so teuer den Acker verkauft? Oder der Simon, der Zauberer, du Schalk. Vorher hat er versagt bei einem Mädchen und jetzt tritt er diesem Zauberer entgegen. Du siehst also, was es ausmacht, wenn einer gesegnet ist. Voll Heiligen Geistes bestehst du alle Prüfungen. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, an diesem Tag, der Gesegnete bleibt immer gesegnet. Ohne den Heiligen Geist könnte ich mein Leben mir nicht denken. Manchmal gab es Situationen, da wusste ich nicht weiter. Und da war es so schön zu wissen, ich kann im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Ich kann mit Gott reden, in einer Sprache, die ich selber nicht einmal verstehe. Ich kann Gott Dinge sagen, die ich selbst nicht einmal mir selber sagen könnte. Der Geist Gottes erforscht meine Tiefen und bringt und übersetzt das dem Vater im Himmel. Und das macht mich so happy. Ich weiß, ich habe oft Stunden gehabt, wo ich dann nicht mehr weiter konnte, aber dann in Sprachen gebetet habe und irgendwie erleichtert. Puh, da ist was ab. Da bist du so richtig entschlackt und da bist du durchgekommen. Voll Heiligen Geistes sehe ich den Petrus, wie er auftritt, nicht mehr so jämmerlich und versagend und gescheitert, sondern in Autorität. Dann sprichst du ganz anders, wenn du mit Gott gesprochen hast. Und eines meiner Rezepte, meiner persönlichen Erfahrung ist, bevor ich mit euch spreche, spreche ich mit Gott. Habe ich mit ihm gesprochen. Und dann reagiere ich so, wie er mir es gesagt hat, zu reagieren. Und ich habe schon Sachen gemacht, ich habe Hochzeiten abgesagt. Auf diese Art und Weise, Gott hat gesagt, nein, die Leute können nicht heiraten. Und das ist nichts, wenn sie heiraten. Oder andere Sachen. Also plötzlich, mit den Leuten hast du nichts zu tun, die lässt du nicht einmal hier in die Kirche rein. Also Leute, die sich so aufdrängen, und wenn du mit Gott vorher gesprochen hast, und das sind ganz liebe, nette Leute und so weiter, und du magst nette und lieb sein, aber Gott sagt nein. Und wenn ich dann an diese Leute dann an der Tür empfangen habe, ich gesagt, hör mal, tut mir leid, aber ich kann mit dir nicht reden. Er sagte, wieso, was habe ich getan? Also tut mir leid, aber ich kann mit dir nicht reden. Du kannst nicht erklären, musst auch nicht erklären. Du musst nur Gott Rechenschaft abgeben und sonst niemand. Und du musst dich nicht manipulieren und erpressen lassen. Du kannst nicht. Gott hat gesagt nein. Und wenn Gott ja sagt, und wenn Gott zu jemandem ja sagt, dann fährst du sogar nach und besuchst ihn und holst ihn sogar ab. Also das Ja und das Nein muss von Gott kommen. Das habe ich so stark gelernt in meinem Dienst, in meinem Leben, sodass ich gar nicht anders leben möchte. Ich möchte ein geistgeleitetes Leben leben. Und dass ich auch bereit bin, Dinge zu sagen, die so unsympathisch sind. Und ich weiß, das stoßt die Leute vom Kopf. Ich habe zum letzten Mal dich dann hier gesehen, womöglich. Verstehst du? Aber das ist mir egal, ich habe dir die Wahrheit gesagt. Und wenn ich das nicht getan habe, habe ich immer wieder Pannen und Pleiten erlebt. Wenn ich so durchgehen ließ und sage, nein, sind doch so liebe Geschwister oder so nette Menschen, vergiss es. Gott segnet alles, was ihm gehört. Der Gesegnete bleibt gesegnet, lebt ein gesegnetes Leben, was Gott gehört. Gott segnet, im Psalm heißt es einmal, was aufsprießt. Also wo die kleinste Hoffnung leben ist, was aufsprießt, das segnet er. Was bereit ist, sich zu verändern. Was bereit ist, sich irgendwie wie aufzuraffen. Und Gott segnet die kleinsten Hoffnungsschimmern bei dir und bei mir. Das hat er bei mir gemacht, also die kleinste Hoffnung. Also Johannes, bei dir ist doch nicht Hopfen und Malz verloren. Du kannst doch noch was mit Gottes Hilfe. Im Psalm 139, Vers 16, Sonntag habe ich kurz daran gearbeitet. Du hast mich schon fertig, oder du saßt mich schon fertig, als ich noch ungeformt war, als da die ganzen Zellen durcheinander verstreut waren in der Schleimsuppe. Du saßt mich, als ich noch unfertig und unvorbereitet war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben, jeder einzelne Tag war bei dir schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Also bevor ich am 27. Mai 1948 geboren wurde, da war schon alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Alles geplant. Alles aufgeschrieben. Im Buch Gottes war schon alle Details, wie viele Finger ich haben werde, welche Augenfarbe und das ganze Lebensbuch, die ganze DNA und die ganze Gene, da war alles aufgeschrieben. Bei dir genauso. Dein ganzes Leben ist bei Gott schon aufgeschrieben, aufgelistet. Und wenn du das einmal begriffen hast, mein Leben ist aufgeschrieben. Gott sieht mich. Und zwar schon fertig. Bevor ich geboren wurde am 27. Mai, hat Gott mich schon vollendet gesehen, fertig. Und schon als ein Senior-Opa am Thron Gottes sitzen. Na, Opa werde ich nicht sein, aber so 35, wenn ich drüben bin. Gewiss, gewiss, gewiss. Er hat mich schon als fertig gesehen. Und ich sage dir eines, Gott sieht dich und mich als fertig. Als fertiges Produkt. Für Gott bist du schon fertig. Nicht fertig am Ende, sondern vollendet. Er sieht dich fertig. Ob du, was für Probleme du hattest, welche Krankheiten, Höhen und Tiefen, jeder meiner Tage, auch dieser Tag, heute, war schon vorgezeichnet. Der Gesegnete lebt ein vorgezeichnetes Leben. Und diese Vorzeichen, wie bei der Musik, bestimmen den Takt, den Rhythmus, den Ablauf, die Tonlage, die Vorzeichen. Und Gott hat meinen Tag, mein Leben vorgezeichnet. Ich glaube ganz strikt an diese Vorherbestimmung, dass alles vorgezeichnet ist und ich muss nur noch den Anschluss finden. Das richtige Pinwort, um da reinzukommen. Und ich lebe weiter nach diesen Dingen, die er vorgezeichnet hat. Ich möchte wissen, was hat er für mich, für heute, für morgen, für übermorgen vorgezeichnet? Was schon alles drinsteht in diesem Plan Gottes, so wie ein Programm. Jetzt, also nächsten Sonntag, ist das und das dran. Das ist alles vorgezeichnet. Dein Leben ist von Gott vorgezeichnet. Und zwar bestimmt, dass du gesegnet wirst und ein Segen bist und überall, wo du hinkommst, einen Segen verbreitest. Da gibt es ein schönes Wort. Lass die Worte meines Mundes und das Denken meines Herzens oder Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Du wirst nur Gott wohlgefällig sein. Lebe das gesegnete Leben, das ist das von bejahe das Leben, das Gott für dich vorgezeichnet hat. Auch das ist von dir geplant. Auch diese Krise, auch dieser Unfall, auch diese Katastrophe, auch dieses Durcheinander, alles vorgezeichnet. Zu schwer natürlich. Der Gesegnete lebt ein gesegnetes Leben. Und er macht aus jeder Situation was Wunderbares drauf. Du musst ja nur in den Vorzeichen die Melodie spielen, rauf und runter. Ein bisschen länger aushalten. Das ist also bei diesen Noten ist ja so ein Problem. Manchmal gibt es ganze Note, da muss ein ganzen Takt. Puh. Kerstin, wie lang ist ein ganzer Takt? Das kann sehr lang. Es kommt darauf an, was für ein Takt es ist. Also verstehst du, lang, oh Herr, halbe Ewigkeit. Aber du, wir leben ein vorgezeichnetes Leben. Stell dir mal vor, Oktave hoch oder eine Oktave tiefer. Ein vorgezeichnetes Leben. Wir leben von Gott vorgezeichnetes Leben. Und ich möchte den Mut machen, einfach spiel das Leben, das Gott dir zu spielen lässt. Nimm die Noten, nimm die Stunden, wie sie kommen, und mach eine schöne, tolle Melodie draus. Und einfach spiel nicht immer im Keller, so im Dur, im Moll. Spiel im Dur. Das erbaut, das erhebt. Mach dir Mut. Lebe das Leben eines Gesegneten. Geh den Weg eines Gesegneten. Tue die Werke eines Gesegneten. Sprich Gebete eines Gesegneten. Nicht Jammergebete, sondern Herr, danke. Danke. Und ich möchte Danke sagen für die verflossene Zeit und ich möchte Danke sagen für die kommende Zeit. Ich weiß nicht, was es kommt, aber ich weiß, wer kommt und wer da ist, mit wem ich rechnen darf. Und so weiter. Die nächsten Takte, weißt du, die nächsten Noten, die sind vorgezeichnet, aber die werde ich im Geist spielen, im Geist singen. Weißt du, da habe ich nicht die Noten dazu. Und es ist so toll. Wir haben in unserer Gemeinde drüben, also in der Kirche, zweimal erlebt, Peter hat erzählt und mein Sohn, der sagt, das wirst du nicht denken. Plötzlich, wir beten Gott an und preisen und machen so Übungen und plötzlich geht das Klavier von selbst. Und plötzlich dieser ganz, habt ihr das auch erlebt? Ja, und dann plötzlich Melodie von selber, die geht weiter. Weißt du, das ist das Schöne dabei. Weißt du, du fängst im Fleisch an und im Geist geht es weiter. Wir preisen Gott. Halleluja. Wir machen weiter, das Leben eines Gesegneten. Und wir lassen uns nicht aufhalten vom Teufel mit Inflation und Krisen und Katastrophen und Bankrott und dieses und jedes. Nein, wir wissen, wir sind gesegnet und Gott bringt die Seinen durch. Er hat bisher alle noch durchgebracht. Abraham durchgebracht, Hiob durchgebracht, Jakob durchgebracht, Isaac durchgebracht, der Apostel durchgebracht, sie haben alles verlassen, nichts gehabt und so weiter. Jerusalem wurde die Gemeinde zerstreut und der Herr hat sie alle durchgebracht und am Thron Gottes sind sie alle versammelt und warten schon auf uns. Alle, die durchgebracht worden sind, die fertig, Gott sieht dich fertig, deine Tage sind vor Gott fertig. Halleluja, auch wenn es noch so unvollendet ist und aussieht, fertig. Lass uns aufstehen, wir sind auch fertig. Halleluja. Praise Gott. Singen wir ein Lied oder spielen wir? Wir legen eine CD auf und wir bringen unser Opfer nach vorne. Gott möge alle Geber segnen. Und in der Zeit möchte ich euch einladen, bringt deine Gaben nach vorne und bleibt bitte hier. Bleibt bitte hier. Ich möchte euch meine Melone noch verabreichen. Weißt du, wir haben das Geschenk als Kostprobe von Paradies. Gott segne.